Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge. Es ist Dienstag, 8.17 Uhr. Ihr Handy vibriert. Eine Nachricht aus dem Team. Ein Schlüsselspieler ist plötzlich weg. Das Team kippt. In 20 Minuten muss ich jetzt was sagen. 20 Minuten. Kein Konzeptpapier. Kein Workshop. Keine Zeit für lange Erklärungen. Nur die Frage, haben Sie als Führungskraft jetzt die richtigen Worte, die richtige Haltung und die nächsten Schritte parat? Genau hier trennt sich Weiterbildung mit Wirkung von Weiterbildung als Kalendertermin. Denn im Ernstfall zählt nicht, was jemand mal verstanden hat. Es zählt, was abrufbar ist, wenn Druck entsteht. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Wolf Bertram von Bismarck vom Pinctum Institut darüber, wie mittelständische Unternehmen Lernen so aufbauen, dass es im Alltag trägt. Wir reden über Lerntransfer, Messbarkeit, ROI und über den sinnvollen Einsatz von KI in genau diesen Bedarfsmomenten. Und vorweg, ganz klar, KI kann strukturieren, vorbereiten und auch Impulse geben. Wirksam wird es erst, wenn Führung daraus eine Entscheidung macht und im Gespräch Haltung zeigt. Wenn Sie heute nur eine Sache mitnehmen, dann bitte diese. Wirkung entsteht nicht allein im Training, sondern im Moment der Entscheidung. Und damit herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Tobias Bobka. Diese Podcast-Folge trägt passend dazu den Titel Führung unter Druck. Wie Lernen im Alltag wirklich wirkt und warum KI dabei hilft. Und damit herzlich willkommen Dr. Wolf Bertram von Bismarck.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Bobka.
Hallo, toll, dass wir das einrichten konnten, diese Folge aufzunehmen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass unsere Zuhörer sehr viel davon haben werden.
Ja, sind wir mal gespannt.
Wir tun unser Bestes auf jeden Fall. Ja. Herr von Bismarck, wir leben ja heute in der sehr oft zitierten VUCA-Welt. Also für unsere Zuhörer nochmal Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Gleichzeitig wird aber irgendwie erwartet, dass Führungskräfte und Teams immer schneller performen. Warum reicht denn klassisches Wissensmanagement, wie wir es lange kannten, hier nicht mehr aus?
Ja, Wissen ist heute kein wirklicher Gewinner mehr. Ne? Das ist kein erfolgreichendes Erfolgskriterium mehr. Seit ChatGPT und KI und wie sie alle heißen, ist Wissen immer überall verfügbar, sehr schnell. Ne? Und ja. Deswegen ist Machen ist eigentlich der König, die Umsetzung. Und da scheitern auch die meisten Menschen. Da wirken viele Kräfte entgegen, irgendwie der Wille, der Schweinehund, mangelndes Üben und. Ne? Und ohne Umsetzung bringt aber auch das größte Wissen nichts. Und das Interessante ist aber, dass KIs mich nicht nur Wissen zur Verfügung stellen können, sondern auch ganz personalisiert beim Machen unterstützen können.
Ja, das erleben wir ja sehr häufig auch in Trainings. Da hatten wir es ja auch schon davon, wenn die Teilnehmer hochmotiviert aus Trainings zurückkommen, aber dann genau dieser viel zitierte innere Schweinehund wieder die Herrschaft übernimmt und sagt, so, jetzt fallen wir wieder schön in den Alltag zurück und machen das, was wir immer schon gemacht haben, mit der Erwartungshaltung, dass sich aber genau das ändert im Ergebnis, was ich gerne hätte. Das funktioniert halt in den seltensten Fällen, aber genau darüber wollen wir ja auch reden.
Ja.
Was sind denn so aus Ihrer Sicht die drei teuersten Illusionen, die Entscheider gerade bei Weiterbildungsbudgets immer wieder haben?
Naja, das erste ist mehr Budget, mehr Wirkung. Das ist oft eine Illusion, weil es fließen große Budgets in Training, die sind ja teuer, wenn sie in Präsenz stattfinden. Auch in Lernplattformen und Kataloge fließen viel Geld. Und Lerntransfer und Anwendung im Alltag und wirklich Verhaltensänderungen werden aber oftmals nicht richtig mitfinanziert. Ne? Und dann habe ich viel Nutzung, aber wenig Performance-Effekt in den Zahlen hinten raus. Ne?
Ja.
Das ist so die erste Illusion. Die zweite ist, Training löst das Problem. Das heißt, es wird Geld in Training investiert, aber strukturelle Themen, irgendwie Ziele, Führung oder Anreizsysteme oder bestehende Prozesse oder sowas, die bleiben unberührt. Und dann wird Weiterbildung irgendwie so zur Reparaturmaßnahme und das funktioniert dann oft nicht. Ne? Und Ergebnis, weil dann haben sie gut geschulte Mitarbeiter in einem unveränderten System und das passt dann gar nicht mehr zusammen. So, und als dritte Illusion ist, wenn die Mitarbeiter teilnehmen am Training, dann habe ich anschließend Kompetenz aufgebaut. Ne? So, die ganzen KPIs, die fokussieren auf Buchung und Abschlussquoten und Zufriedenheit. Und die Messung von Kompetenzaufbau und Verhaltensänderung, also das Machen wirklich hinten raus, das fehlt, weil Kompetenzmanagement in vielen Unternehmen auch überhaupt nicht strategisch aufgestellt wird oder verstanden wird. Und dann haben sie wieder viel Budget investiert, haben gute Reports mit guten Kennzahlen in den Buchungen und so weiter, aber sie haben keine Ergebnisse im Unternehmen.
Ja, ein ganz spannender Effekt, das erleben wir ja häufig, wenn wir mit Geschäftsführern sprechen, das ist die einfachste Frage, wenn es um das Thema Kompetenz geht, sage ich, woher wissen Sie denn, wie kompetent welcher Mitarbeiter ist? Und dann kommt ja ganz oft die Antwort, ja, ich kenne die ja schon ewig.
Das ist ja, so. Ja, genau.
Spannende Frage, hat aber mit professionellem Kompetenzmanagement nur bedingt was zu tun. Weil das eine ist das, was ich erlebe, und das andere ist, was tatsächlich im Alltag passiert. Klassisches Beispiel ist ja immer, der Geschäftsführer kriegt ja nicht mit, im Zweifelsfall, je größer das Unternehmen wird, was der Vertriebler draußen beispielsweise macht. Und da erleben wir ja genau diese Illusion, die Sie gerade so schön beschrieben haben. Im Training heißt dann, jetzt hast du aber einen professionellen Vertriebstrainer, also jetzt muss aber Vollgas geben, die kommen tatsächlich auch motiviert zurück, dann wollen sie Dinge verändern, wie beispielsweise, dass sie mal ein Thema mit KI mit reinnehmen, dann schreit sofort der Erste, ja, das geht bei uns aus Datenschutzgründen nicht. Der Zweite sagt als Nächstes dann, ja, Moment, aber wenn ihr das so verändert, das lässt unser System nicht zu. Und der Dritte sagt, also jetzt mach mal nicht alles gleich neu, sondern mach mal Schritt für Schritt. Und der hochmotivierte Mitarbeiter, der eben noch anwenden wollte, ist in der Realität zurück und sagt, also ist alles wie auch vorher. 4 Wochen später holt ihn der Chef rein und sagt, du sag mal, du warst ja jetzt auf dem Vertriebsseminar, warum ist denn da nichts passiert in der Abschlussquote?
Ja, da haben sie gute Kennzahlen, ne, aber die Leistung stimmt hinten raus nicht. Ne? Gute Teilnahmescores und alle haben ihr Zertifikat bekommen, aber hinten raus verändert sich nichts.
Absolut. Woran erkennt denn Geschäftsführer Ihrer Meinung nach und Erfahrung nach, dass zwar Lernaktivität stattfindet, aber eben keine echte Kompetenz entsteht?
Naja, was Sie schon genannt haben auch, ne? Führungskräfte berichten, läuft alles wie vorher, ne?
Ja.
Aber es gibt keine anderen Entscheidungs-, Kommunikations- oder Priorisierungsverhalten im Alltag, ne? Und die Leute setzen das Gelernte am Ende des Tages nicht um. Die Kennzahlen sehen gut aus, die haben alle am Training teilgenommen, aber hinten an der Leistung, an den operativen KPIs, ne, eines Vertrieblers zum Beispiel, daran ändert sich nichts. Und daran können Sie dann im Endeffekt sehen, dass der zwar zum Training gewesen ist und da aber schön die Füße hochgelegt hat oder wieder zurückgekommen ist und nichts angewandt hat. Ne?
Naja, so. Absolut.
Man erkennt das auch daran, dass an Buzzwords sehr oft, ne, dann wird Gelerntes, wird sprachlich reproduziert, aber es wird im Endeffekt auch nicht angewendet. Ne? Die Handlungen ändern sich nicht. Das heißt, alle lernen ein neues Vokabular, haben sie schön im Training gelernt, aber hinten raus gibt's keine Maßnahmen, kein verändertes Verhalten. So, und wenn Sie das sehen, dann wissen Sie, dass Sie im Endeffekt die Leute trainiert haben, aber an der Realität vorbei trainiert haben. Ne? Und oft ist die Ursache dann keine Klarheit wirklich über die Erwartungen, und zwar auf Verhaltensebene. Also fehlendes strategisches Kompetenzmanagement erstmal und damit eine fehlende Zielrichtung. So, und wenn das Unternehmen nicht klar sagen kann, was anders gemacht werden soll auf Verhaltensebene, dann haben sie im Endeffekt, dann können die Mitarbeitenden auch nicht in die richtige Richtung lernen. Ne? Und dann hat Lernen keine Richtung.
Total spannender Gedanke. Wir erleben das ja oft mit Geschäftsführern, die so im ersten Step mal auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir brauchen mal wieder ein Vertriebstraining. Sag ich, das höre ich ja gerne, damit verdienen wir auch unser Geld. Aber auf der anderen Seite sage ich, wo wollen Sie denn hin? Und da wird es meistens sehr dünn im ersten Moment. Ja, wie meinen Sie das? Da sage ich, naja, also welche strategische Stoßrichtung haben Sie denn für Ihr Vertriebsthema an? Also wo wollen Sie denn tatsächlich hin? Was ist denn das Ziel des Ganzen?
Ja,
wir wollen mehr Umsatz machen, sag ich, okay, das ist kein Ziel, das ist ein Wunsch, aber was soll sich genau verändert haben? Also was sind die Beobachtungen, die Ihnen vielleicht heute im Team aufstoßen, wo Sie sagen, da behindern wir uns gegenüber dem Kunden oder da kriegen wir Kundenrückmeldungen, die nicht zu dem passen, was wir eigentlich wollen. Und wenn man das tatsächlich mal sauber erarbeitet und überhaupt mal eine Stoßrichtung klar macht, dann kann man auch tatsächlich überlegen, okay, wenn ich mir das Team anschaue, da sind wir wieder bei dem Thema Kompetenzmatrix vorher, dann weiß ich auch, wer in meinem Team hat denn welche Fähigkeiten. Also
Da können Sie quasi einen Vertriebsprozess zerlegen in seine Handlung. Ne? Das geht dann von Netzwerk aufbauen am Anfang und zum Schluss Abschlüsse erzielen am Ende. Und da hängen ja an jeder Stufe hängen im Endeffekt spezielle Verhaltensweisen dran. Und die müssen Sie klar ziehen und definieren. Und die müssen Sie dann auch lernen. Und dann müssen Sie sehen, dass Sie das Gelernte auch umsetzen. Und dann haben Sie Effekte.
Und das muss man sich erstmal bewusst machen. Das ist in den wenigsten, auch gerade Vertriebsorganisationen, tatsächlich gelebte Praxis. Da wird oft drüber gesprochen, wir wollen mehr Umsatz machen, wir wollen mehr Marge machen, wir wollen mehr Kunden gewinnen, was auch immer. Aber sich mal zu überlegen, wie ist denn die strategische Leitplanke da drüber? Wo will ich, was sind denn meine 3, 4 wichtigsten Ziele für dieses Jahr, für den Vertrieb? Und was leitet sich daraus ab? Woran erkennen wir denn? Ja, wir kennen das aus der OKR, aus dem OKR-Framework sehr gut. Woran erkennen wir dann tatsächlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder dass wir Ziele erreichen? Und das ist oftmals was, was in den allerwenigsten Vertriebsorganisationen geht. Und dann das Thema Kompetenzmanagement, genauso wie Sie es gesagt haben, anzulehnen, zu sagen, okay, wer hat denn schon welche Kompetenzen, die wir morgen brauchen oder die wir auch heute schon brauchen? Und wie machen wir das sichtbar? Gibt es sowas wie eine Kompetenzmatrix, wo wir eine Übersicht haben, welche Mitarbeiter müssen wir denn wie trainieren überhaupt? Und dann kann ich ja erst darüber sprechen, was für ein Training braucht es, weil sonst ist es ja genau das, Sie haben es ja schon viel zitiert, das Thema Gießkannenprinzip. Dann schütte ich irgendwas drüber mit dem Ansatz nach dem Motto, viel hilft viel. Aber genau eines der Dinge, die Sie ja vorhin als Illusion auch zu Recht bezeichnet haben. Nach dem Motto, es wird dann einfach viel drüber gekippt. Dann müssen die ja was mitgenommen haben. Nach dem Motto, jeder soll sich rauspicken, was ihm beliebt. Aber dann bleibt es eben auch genau dabei. Jeder macht hinterher, was ihm beliebt, weil es keine Erwartungshaltung gibt. Deswegen sagen wir den Geschäftsführern ja auch immer vorher, bitte tut uns einen Gefallen. Wenn wir miteinander arbeiten, dann machen wir hinterher auch einen klaren Fahrplan. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen Hausaufgaben. Die werden jede Woche 2 Stunden, ich will nicht sagen ins Gebet zitiert, aber zumindest mal so weit verpflichtet, dass wir darüber sprechen, was hat sich denn verändert? Was hast du an deinem Verhalten jetzt verändert? Was hast du von den Dingen, die wir im Training geübt haben, in den Alltag übersetzt? Wo gab es Schwierigkeiten? Wo hast du Anpassungen vorgenommen? Was hat besonders gut funktioniert? Was willst du den anderen mitteilen, wovon sie vielleicht lernen können? Und was interessiert dich an, was haben andere für Erfahrungen gemacht? Genau. Und das findet dann selten statt.
Und das sind dann halt nicht nur die Kennzahlen hinten raus, ne? Also Umsatz ist nach oben gegangen und Abschlüsse sind nach oben gegangen, sondern die Stufe vorher. Ne? Was machst du anders? Was machst du jetzt anders im Vertrieb als vorher? Und das auf Verhaltensebene. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Absolut. Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema Lernen in Organisationen. Wenn Sie Ihr Konzept im CEO, der uns gerade zuhört, in 20 Sekunden erklären müssten, was ist das Versprechen, was wirklich zählt?
Also sagen wir so, bei uns sieht die Learning Journey bei Pinctum besteht aus 4 Stufen. Wir nennen das Assess, Learn, Recall und Coach. Daran orientiert sich im Endeffekt der ganze Lernprozess. Das heißt, bei Assess, da versuchen wir erstmal zu ermitteln, wie ist eigentlich deine persönliche Ausgangslage. Ne? Was kannst du nicht? Und da gehen wir auch in die Psychologie rein, in die kognitiven Systeme. Wie verarbeitest du Informationen? Wie lernst du? Und da gibt es halt völlig unterschiedliche Typen auch. Und das muss man erstmal selber auch erkennen. Wie lerne ich anders als andere? Ne? Manche lernen total beim Spaziergang irgendwie, manche brauchen volle Konzentration, manche können im Hintergrund Musik, seichte Musik, oder es gibt auch Menschen, die können irgendwie dann Rock'n'Roll und Hardrock hören, während sie lernen. Und es gibt Menschen, die brauchen einfach Stille und Ruhe, um sich was einzuprägen. Ne? So, und das muss man erstmal verstehen, wo man da selber steht. So, und dann kommt im Endeffekt der eigentliche Wissensaneignungsprozess. Ne? Das ist dann bei uns Learn, und der besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist, ich muss mir das Wissen aneignen, das durchlesen, das Verstehen auch, und dann muss ich es üben. Und dieses Üben ist halt auch total wichtig, und dafür braucht man dann in der Regel auch Präsenztrainings. Da gibt es inzwischen auch KI-Lösungen, die das wirklich unterstützen, wo man gerade durch, Sie sprachen über Vertriebsgespräche, wo man wirklich Vertriebsgespräche richtig üben kann und ein Feedback auch von der KI bekommt. So, und dann habe ich das quasi intus, und dann kommt meistens irgendwie der Moment der Anwendung. Das heißt, ich stehe irgendwie im Auto beim Kunden vor der Tür und will gleich rein ins Meeting. Und da hilft es denn noch, so eine kleine, ganz fokussierte Auffrischung zu bekommen. Ne, was habe ich denn noch gelernt? Wie waren die 4 Stufen? Erstens, zweitens, drittens, viertens. So, und jetzt habe ich es noch kapiert und kann rein hochgehen zum Kunden in mein Meeting und loslegen. Ne? Das nennen wir dann Recall, wo man nochmal ganz kurz handlungsorientiert Modelle oder Prozessabläufe oder sowas durchgeht. Ne? So, und dann kommt als letztes Coach. Das kann ein Coaching-Prozess sein, kann aber auch durch eine KI unterstützt werden. Das ist dann, da ist es halt wichtig, dass es wirklich ganz personalisiert ist. Ne? Da muss ich, so wie ich im Endeffekt lerne und wie ich bin als Person, muss ich ganz persönlich abgeholt werden bei meinen persönlichen Herausforderungen im beruflichen Alltag. Und das können Sie heute auch sehr weitgehend auch mit KIs machen, die den Menschen ja dann kennenlernen können und genau auf ihre persönlichen Herausforderungen eingehen können, weil sie ihre History kennen, ne? ihre Geschichte, und was sie in der Vergangenheit gut gekonnt haben und was sie weniger gut gekonnt haben, ne? Und das kann man dann, da kann man dann auf die persönlichen, individuellen Einzelthemen eingehen.
Warum ist denn die Reihenfolge gerade aus Bedarf, Lernen, Verankerung und Unterstützung so entscheidend? Also viele Geschäftsführer fragen sich ja vielleicht im ersten Moment mal nach dem Motto, oh Gott, noch mehr Theorie, ja? Kommen die aus der Theorie auch wieder ins Handeln? Aber es gibt ja eine Logik dahinter, auch wissenschaftlich.
Ja, es gibt eine wissenschaftliche Logik, und zwar gibt es den Benjamin Blom, der sich mal vor langer Zeit, ich glaube 1956 hat er sich damit beschäftigt, Bloms Taxonomie, und der beschreibt so ein 6-Stufen-Modell des Lernens, und das gilt als, das ist mal ein bisschen angepasst worden, gibt es ein paar Varianten von, aber das Prinzip ist immer direkt gleich geblieben, und daran orientieren sich heute im Endeffekt auch alle Modelle an diesen 6 Stufen wirklich bis zur Handlungskompetenz, ne? Und entscheidend ist dabei, dass die höhere Stufe immer die untere voraussetzt. Und diese 6 Stufen, das ist im Endeffekt Erinnern, also erstmal so Begriffe und Fakten und Modelle abrufen können, die dann aber auch zu verstehen, also das ist jetzt wirklich auf so einer psychologischen oder pädagogischen Mikroebene, ne? Dann die auch verstehen, also Zusammenhänge erklären können, das einordnen oder paraphrasieren oder sowas. Dann wirklich anwenden, also Wissen in konkrete Situationen umsetzen, in Handlungen umsetzen. Dann analysieren, also Probleme zerlegen, Ursachen erkennen und Muster sehen auch. 5. Stufe ist dann Bewerten bei Blum, also Optionen abwägen und Entscheidungen begründen. Und dann zum Schluss kommt so ein innovativer Prozess oder Erschaffen, also neue Lösungen und Konzepte und Vorgehensweise entwickeln zu können, basierend auf dem, was ich vorher gelernt habe. Und dann haben sie es intus. Und Kernpunkt für Entscheider ist im Endeffekt, dass die sehr, sehr viele Weiterbildungen, die stoppen irgendwie nach Phase 1 bis 2. Also erinnern und verstehen, und dann ist gut, dann hast du es ja drin.
Ja.
Und es funktioniert halt nicht, ne? Weil die Wirkung entsteht eigentlich erst ab Stufe 3 aufwärts, also anwenden. Ne? Das mal machen und in konkreten Situationen das anwenden. So, und Kompetenzen zeigen sich anschließend auf der obersten Ebene und nicht im reinen Wissenserwerb.
Ja, was passiert typischerweise? Haben wir gerade schon so ein Beispiel genannt, wenn in der Praxis dann ein Baustein fehlt?
Naja, ohne geklärten Bedarf, also wenn ich nochmal auf unsere 4 Stufen eingehe, ohne geklärten Bedarf, also das Assess, wird im Endeffekt am falschen Problem rumgedoktert und gelernt. Ne? Symptome werden trainiert und die Ursachen bleiben bestehen. Ne? Wenn Sie lernen ohne unmittelbaren Anwendungskontext, das verpufft. Ne? Wissen entsteht, aber es gibt keine Handlungsroutine, und deswegen ist das Üben ja auch so wichtig. Ne? Ohne Verankerung und ohne Üben fällt man in alte Verhaltensmuster zurück. Ne? Das, was Sie vorhin beschrieben haben auch. Ich komme nach dem Training morgens wieder an und der Chef sagt, bleib mal locker, setz dich mal hin, vergiss, was du da gelernt hast oder stell das mal zurück, dass du deine Arbeit machst. Ne? Der Alltag, der Zeitdruck oder auch bestehende Anreizsysteme. Ne? Wenn das System nicht angepasst wurde, die gewinnen dann sehr schnell und überschatten alles. Ne? So, und dann als bei dem Coaching fehlt die Unterstützung, bleibt die Umsetzung im Endeffekt fehleranfällig. Ne? Lernen ist ein kognitiver Reflexionsprozess, so wie Blum das beschreibt, immer wieder mit Iterationen und Verbesserungen. Ne? Und das muss man wahrnehmen, um sich immer wieder auch verbessern zu können, mit Feedback lernen und so weiter. Und das ist ein sehr personalisierter Prozess, wo Menschen sich auch stark mit ihrer eigenen Persönlichkeit unterscheiden, wie das am besten läuft. Ne? Aber das lässt sich.
Das Bewusstsein sich, muss gesagt, auch mal da auch sein, erst.
Genau, das Bewusstsein muss da sein und ich muss den ganzen Prozess wirklich von Anfang bis hinten durchlaufen. Aber das lässt sich wirklich heute mit KIs auch sehr personalisiert lösen und damit auch so ein Coaching-Prozess. Und das muss nicht mehr so kostenintensiv sein, wie das früher war. Ne? Früher war Coaching etwas für irgendwie die oberen Führungskräfte, weil halt sehr kostenintensiv. Und das muss heute nicht mehr sein, weil KIs da wirklich gute Coaching-Möglichkeiten bieten.
Wichtig ist halt, dass es kuratierte Inhalte sind und vor allen Dingen auch entsprechend aufgesetzt ist. Und da unterscheidet sich es halt von der klassischen, ich nutze mal eben ChatGPT und glaube, damit ein Coaching kriegen zu können.
Ja, bei ChatGPT kriegen sie tolle Inhalte, ne? Aber ChatGPT kennt ja auch so ein bisschen, der merkt sich ja auch Sachen, ne? Das schreibt er dann irgendwo in den Einstellungen auf, der merkt sich, wer sie sind, wo sie waren, was sie gemacht haben und so weiter, aber der macht ja keine richtige, der geht nicht personalisiert auf ihre Persönlichkeit ein, der merkt sich keine Persönlichkeitseigenschaften von Menschen, aber da unterscheiden sie sich, ne? Dieses Beispiel vorhin, der eine kann Hardrock hören im Hintergrund, der andere braucht absolute Ruhe und wird schon nervös, wenn irgendwie im Großraumbüro einer daneben sitzt. Ne? Da sind wir halt alle sehr unterschiedlich, wie wir das brauchen. Und
ja, absolut. Gibt es jetzt so typische Einwände, die Sie sehr häufig hören von Geschäftsführern?
Na, ja, das Erste ist immer, dafür haben wir keine Zeit.
Ne? der Klassiker.
Ja, so. Aber Lernen konkurriert aus meiner Sicht nicht mit Arbeit. Es zeigt nur, wo Arbeit ineffizient ist. Ne? Ohne Lernzeit bleibt die Arbeit halt ineffizient, ne? Wenn wir uns nicht verbessern und verändern oder auf ein System besser uns einstellen und so weiter. Ne?
Ja.
So. Dann gibt es natürlich das Altbekannte, das bringt bei uns nichts, das funktioniert bei uns nicht und das haben wir schon oft versucht. Ne? Ja. Und das ist immer so ein Zeichen davon, dass eigentlich nicht Lernen gescheitert ist, sondern die Kopplung an Alltag, an Führung und an Erwartungen. Ne? Mhm. Und ohne das kann Lernen eben nicht funktionieren und deswegen ist Lernen auch das so eine systemische Sicht. Ich lerne zwar für mich, aber ich muss auch in einem gesamten System danach wieder funktionieren. Und das ist das, was ich vorhin sagte, dass man das System halt auch anpassen muss. Ne?
So. Total.
So, und viele ein weiterer Einwand ist dann auch irgendwie, unsere Leute wissen eigentlich, was zu tun ist. Ne? Das haben wir alles, haben wir denen schon 10-mal gesagt. So, und dann ist das Wissen vorhanden, aber das Verhalten eben nicht. Das ist auch ein ganz großes Thema. Deswegen reite ich da so drauf rum, dass es dass das Wissen nur ein Teil des Ganzen ist, ne? Sondern das Machen und die Umsetzen und Üben, das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Und wenn die Menschen Umsetzungsprobleme haben, neues Wissen erworben haben, aber das nicht umsetzen können, dann bringt ihnen das gar nichts. Ne? Weil das ist ja erst, nur das Verhalten ist messbar, Wissen ist nicht messbar.
So. Ja, absolut. Ich sehe ja die Auswirkungen erst später.
Genau. So, also Sie können zwar Wissen schon messen, ne, mit so einem Test oder sowas, aber das hilft nichts. Ne? Was gemessen werden muss, ist wirklich das Verhalten. Und wenn Verhalten klar definiert ist, zum Beispiel so ein Kompetenzmodell oder so, dann ist die Wirkung auch beobachtbar und dann ist die Wirkung auch messbar. Ja, letzter Einwand, der kommt immer, das ist uns zu teuer. Und da hatte ich auch schon gesagt, dass es da durch E-Learning, durch E-Coaching, also durch KI-Coaches, muss Lernen nicht mehr teuer sein. Und Sie können die ganze Reise komplett im Endeffekt elektronisch gestalten mit Hilfsmitteln. Und Sie tun gut dran, wenn Sie es wirklich in Blended Learning-Konzepte einbauen, sodass Sie da quasi auch wirklich eine Verhaltensebene reinkriegen, ne? Und dass sie auch ein bisschen eine Kontrollebene reinkriegen und Sachen lernen können. Teuer ist, wenn Menschen nicht gut arbeiten können. Das ist das Teuerste. Von daher ist Lernen und sich verbessern und verändern ist nicht teuer, sondern schlecht arbeiten ist teuer.
Es ist nur nicht sofort sichtbar, weil das Gehalt, was jeden Monat bezahlt wird, bezahle ich ja jeden Monat gleich und es sieht immer gleich aus und ich sehe nicht die Opportunitätskosten, die dadurch entstehen. Das ist auch, was wir mit Geschäftsführern oft diskutieren am Anfang, sich mal zu überlegen, weil es geht ja auch darum, Lernzeit zu reservieren. Ja? Viele haben ja den Ansatz, der mag noch aus den 60er, 70er Jahren kommen, nach dem Motto, sollen sie doch in ihrer privaten Freizeit das machen, wenn sie hier sind, dann wird gearbeitet. Aber das hat sich eben auch verändert. Das heißt, ich muss auch eine gewisse Lernzeit zur Verfügung stellen, indem ich dem Team zum Beispiel auch eine Möglichkeit gibt, miteinander zu lernen, miteinander Calls zu machen, miteinander E-Mails zu formulieren, miteinander sich darüber auszutauschen, wo stecken wir gerade fest? Gibt es irgendjemanden, der bei einem bestimmten Thema weiter ist als ich? Ja, kann der mir mal kurz helfen, ohne dass er Angst haben muss, Repressalien zu befürchten, weil er sich jetzt gerade die Zeit nimmt und deswegen vielleicht etwas anderes nicht tun kann, was dem Chef vielleicht eher auffällt? Und da, das ist ja eher das, was wir vorhin auch gesagt haben, diese Kulturänderung in der Organisation zu haben, hin zu einem Mit- und Voneinanderlernen, das braucht eben auch einen gewissen zeitlichen Rahmen, der auch gestellt werden muss.
Ja, also die Mitarbeiter kommen nicht aus dem Training raus und am nächsten Tag schießen die Zahlen alle nach oben. Na, das ist ja das, also die Umsatzzahlen, die ganz hinten raus, die Zahlen, sondern da brauchen sie halt auch Zeit und sie brauchen auch eine Lernkultur. Ne? Und da unterstützen wir auch Unternehmen ganz stark. Da haben wir eine ganze Reihe von Tipps und Tricks, wie man eine Lernkultur etabliert. Und deswegen auch die Führungskraft spielt da eine ganz große Rolle im Endeffekt in diesem Prozess. Nicht nur morgens, wenn die Leute aus dem Training zurückkommen am ersten Tag, um dann festzustellen, naja, jetzt macht er alles mit einmal anders. Und absolut. Das funktioniert hier bei uns nicht, sondern auch um die langfristig zu begleiten und zu unterstützen im Lernprozess.
Total. Wenn wir jetzt drüber sprechen, wir hatten ja vorhin auch gesagt, eines der Themen ist ja überhaupt mal zu erkennen, wo ist denn mein individueller Lernbedarf? Warum lösen eigentlich Assessments gerade bei Mitarbeitern oftmals so spontan die Abwehr aus?
Ja, das kommt, sagen wir so, ein Assessment erinnert natürlich so ein bisschen an Up or Out oder ja. an Einstellungsgespräche auch. Ne? Und dabei darum geht es aber hier gar nicht, ne? Sondern dieses Assess bei uns, das ist kein Up or Out oder sowas. Da geht es darum, wer bist du eigentlich und wie kann ich als KI dich am besten personalisiert unterstützen? Ne? Mhm. Oh, und das aber trotzdem schwingt bei so einem Assessment irgendwo das immer so ein bisschen mit und dadurch, da sind Assessments auch ein kleines Stück verdorben, weil es im Endeffekt eine Bewertung ist, ne? Ja. Viele Assessments werden ja als eine Bewertung erlebt und nicht als eine Entwicklung. Aber es ist ja Voraussetzung auch für eine Entwicklung, ne?
Absolut.
Und dafür muss man im Endeffekt den Zweck und die Konsequenzen auch ganz klar ziehen von dem Assess. Das ist bei uns etwas, was du mit deinem Bot machst. Da kann auch in dieses Assessment kann der Chef nicht auf Individualebene reingucken oder sowas. Ja. Und das muss man den Menschen halt klar machen. Ne? Man muss ihnen auch sagen, was ist im Endeffekt der Zweck und was ist die Konsequenz. Unser Lernbot, der passt sich an deine individuellen kognitiven persönlichen Systeme an. Linke Hälfte, rechte Hälfte und sowas. Und der kennt deine Motive und baut darauf im Endeffekt sein Coaching drauf auf. Und das ist der Zweck. Und das muss man den Menschen natürlich klar machen. Ne, dass es nicht eine Bewertung geht oder sowas, weil die KI bewertet das nicht. Die misst das zwar. Und verwendet das dann auch im Lern- und Coaching-Prozess. Aber es geht hier nicht mehr irgendwie darum, asymmetrische Machtverhältnisse zu schaffen. Ne? In so einem Recruiting-Interview, wenn Sie da dann irgendwie ein Assessment haben, da fühlen sich die Mitarbeiter halt vermessen, weil sie auch keinen Einfluss auf die Interpretation haben und auf die Folgen haben. Ne? Anschließend, die laufen durch ein Assessment durch und anschließend heißt es, ja, du warst es leider nicht, hast den Job nicht bekommen, Rückmeldung dürfen wir sowieso nicht geben und das ist natürlich brandgefährlich und das hat im Endeffekt das ganze Thema Assessment so ein bisschen verdorben auch. Ne?
Ja, weil die Spielregeln auch nicht klar sind. Ne? Keiner genau weiß, ob was er sich einlässt oder was eigentlich. Ich würde sogar weitergehen und sagen, die Erwartungshaltung ist nicht klar, während hier klar ist, es soll dich am richtigen Punkt abholen. Es geht wirklich darum zu erfahren, wie lernst du am besten, wo stehst du, was brauchst du. Ja, ich würde es eher eine Bedarfsunterstützung vielleicht nennen an der Stelle. Ne?
Genau, es geht um deine persönliche individuelle Unterstützung und hier ist diese Defizitlogik, die sie halt im Recruiting-Prozess bei sonstigen, die gilt hier nicht. Ne? Es geht nicht um deine Defizite, sondern es geht im Endeffekt darum, wie können wir deine Stärken stärken. Es geht vielleicht auch darum, wie können wir Defizite ausgleichen, aber nur du mit deinem Bot. Ne? Ja. Und nicht irgendwie ein Personaler, der da sitzt und am Endeffekt bewertet, kriegst du den Job oder nicht.
Ja, so kriegt man auch die Angst ein bisschen rausgenommen. Gibt's denn so zwei typische Fehler in der Kommunikation, die Akzeptanz früh zerstören, auf die gerade auch Geschäftsführer aufpassen müssen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen?
Ja, sagen wir so, früh zerstört ist natürlich, wenn dieses Thema Diagnostik nicht richtig eingeordnet wird. Und wenn die Menschen auch nicht wissen, was hinten raus mit den Daten passiert, das ist ganz wichtig. Ja. Das, Transparenz da drin zu haben. Ne? Das ist das Kennenlernen, das du mit deinem Bot machst, und das dient im Endeffekt dazu, dir personalisiert einen Lernprozess zu bieten, der dich unterstützt. Ne?
Ja.
So, und natürlich geht es da auch um Defizite, ne? Deine persönlichen Klar. Defizite, die auszugleichen, aber es führt nicht dazu, dass du deswegen abgewertet wirst oder so, sondern es wirklich, dient wirklich dem Lernprozess. Ne? Und zweiter Fehler ist, das Thema KI ist ja relativ neu für uns. Ne? Und wenn Sie sich ChatGPT angucken oder wie sie alle heißen, die ganzen Modelle, das ist ja für uns noch so ein Stück Voodoo. Ne?
Ja, für viele schon.
Das, so, ja, man weiß nicht, was da drin eigentlich passiert, genau. Und aber am Ende des Tages folgt KI halt einer ganz klaren Logik. Ne? Das sind ja rein stochastische Systeme, rein statistische ja. Systeme. Die gucken sich an, wie sehen Wahrscheinlichkeiten aus. Und das muss man einmal so akzeptieren und hinnehmen und verstehen auch. Und dann können sie im Endeffekt auch die Lerninhalte, die von Menschen ja am Ende des Tages erstellt sind, bewerten und einordnen. Ne? Also bei uns zum Beispiel im Lernbot sind alle Inhalte von Menschen kuratiert. Ne? Das heißt, da sind unsere E-Learnings eingeflogen. E-Learnings werden als Drehbuch geschrieben. Die werden nicht von irgendwelchen Voodoo-KIs gemacht oder sowas.
Sondern, eben.
Alle Inhalte sind das, was sie im physikalischen Training auch, ne, Vier-Ohren-Modell und wie sie alle heißen,
ja,
das gibt's auch bei uns, und das erstellt keine KI, sondern die KI liest das nur und wendet das dann zum richtigen Zeitpunkt an für den Lernenden, ne, holt es zum richtigen Zeitpunkt raus, wenn er danach fragt oder wenn er es braucht. Ja, das heißt, der Lernende ist im Endeffekt, hat die Kontrolle auch darüber, und die Inhalte sind von Menschen wirklich qualitätsgeprüft und kuratiert.
Das ist auch das, was ich vorhin meinte, der entscheidende Unterschied, warum wir uns ja auch für eine Partnerschaft mit LinkedIn entschieden haben, weil es eben kuratierte Inhalte sind, die auf wissenschaftlicher Basis passieren, aber trotzdem eben passgenau sind. Und das macht eben den riesen Unterschied aus in der Zusammenarbeit, weil man so Präsenztrainings eben auch in einer Blended-Form erweitern kann, so dass aber derjenige das Gefühl hat, ich kann in meinem Lerntempo, in meiner Art, die mir gut tut, ja, und die ja in der Gruppe nicht immer die gleiche sein muss, weil Gruppenverhalten logischerweise oftmals ein anderes ist, als wenn ich individual lerne, und dann eben für mich selber eine Möglichkeit abzulernen. Also deswegen finde ich es auch so wahnsinnig spannend, auch die Effekte zu sehen bei den Teilnehmern, weil die logischerweise ganz anders abgeholt werden, wenn sie jemanden haben, den sie eben auch mal fragen können. Kommen wir ja gleich auch noch zu, wenn wir über die KI bei Pinkton ein bisschen reden. Was würden Sie denn sagen, wie eine Führungskraft, die heute zuhört, die Entwicklung so ein bisschen unterstützen kann, ne? Damit es wirklich eine Entwicklung wird und eben nicht so den Kontrollschein hat hinterher?
Also in meiner Welt wollen Menschen lernen und sich entwickeln.
Ja.
Grundsätzlich, ne? Also das ist zugewandt, und da gibt es sicher auch Ausnahmen von, aber das ist so ein bisschen die Grundanlage. Und es gibt viel im beruflichen Kontext auch oder im situativen Kontext, was sie davon abhält, aber niemand ist mit sich wirklich vollkommen zufrieden und sagt, für mich gibt es nichts mehr zum Lernen im Leben. Ne?
Ja, absolut.
So, das ist so die Ausgangsbasis. So, und wenn die dann über die Führungsrolle, die hat eine ganz wichtige Funktion. Die Führungskraft, die öffnet den Lernraum für den Menschen. Ne? Die muss die Offenheit haben zu erkennen, dass sich ein Mensch verändern will und lernen will auch. Das muss seine Grundannahme sein.
Ja.
Und dann muss er helfen, die Entwicklung im Alltag umzusetzen. Ne? Ohne die Führungskraft bleibt Lernen abstrakt und HR getrieben. Ne? HR legt mir einen Lernpfad an und sagt, wenn du deinen nächsten Karriereschritt machen willst, dann musst du irgendwie diese drei Kurse machen und dann bist du toll. Aber die Führungskraft muss dabei helfen und unterstützen. Und sie rahmt den Zweck auch. Ne? Wird Entwicklung als Unterstützung kommuniziert, dann sinkt im Endeffekt der Kontrollverdacht auch sofort.
Ja,
total. So, und dann ist es ganz wichtig, dass die Führungskraft klar zwischen Lernen und Bewertung trennt. Ne? Keine Nutzung von Lernergebnissen für die Beurteilung oder für die Zielerreichung. Ne? Du kannst deine, also das Lernen selber geht nicht in das Mitarbeitergespräch als in die Bewertung ein, ne?
Ja.
Sondern die Frage ist eigentlich, was probierst du aus? Und nicht, hast du es umgesetzt, hast du es erfolgreich umgesetzt. Also ja. Nicht an den Kennzahlen nur die Menschen messen, sondern was hast du probiert? Und dafür muss eine Art von Schutzraum, muss die Führungskraft dafür zur Verfügung stellen. Ne? Fehler, Unsicherheit und Übung und sowas alles, muss erlaubt sein und das darf keine negativen Konsequenzen haben. Na, da sind wir wieder bei der Lernkultur, die Sie vorhin ansprachen auch.
Ne? Und auch Fehlerkultur logischerweise. Ne? Wenn ich lerne, genau. Mache ich in der Regel auch Fehler. Und wenn ich weiß, ich habe einen gewissen Rückhalt auch der Führungskraft, dann gehe ich anders an das Thema ran, als wenn ich das Gefühl habe, alles wird sanktioniert, was nicht dem strikten Pfad entspricht.
Genau, das muss in eine Kultur eingebettet sein und in eine offene Fehlerkultur auch, wo Fehler gemacht werden dürfen. Ne? Weil Wirkung entsteht, wenn Führung wirklich Entwicklung ermöglicht und absichert und nicht überwacht und sanktioniert.
Spannender Gedanke auf jeden Fall. Greifen wir später nochmal auf. Finde ich ganz, ganz wichtig, auch für die Zuhörer nochmal zu merken. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich die Lernformate? Wir hatten es ja schon davon, die Verhalten wirklich verändern von Formaten, die einfach nur informieren.
Naja, das Erste ist, also Wissen und Machen, haben Sie vorhin schon, ich habe immer diese beiden Begriffe auch mit Wissen und Machen. Ja. Das muss man ganz klar unterscheiden. Es zählt nicht, was man wissen soll, sondern was man danach anders tut. Ja. Die Absichten in die Tat umzusetzen, das ist eigentlich der Kern von dem Ganzen. Ne? Und das muss man so als Grundrichtung muss man das mitnehmen. Nichtsdestotrotz, der Mix ist wichtig. Ne? Die Anwendung ist Teil des Formats. Das ist halt wichtig. So, die ist nicht optional. Ne? Deswegen ist das Üben auch so wichtig. Deswegen haben wir in den E-Learnings auch drin so Transferaufgaben. Ja. Deswegen haben wir wirklich reale Situationen drin auch. Und wir produzieren unsere E-Learnings nicht irgendwie mit Cartoon-Figuren, sondern wirklich mit Schauspielern in ganz realistischen Bürosettings. Ne? Im Hintergrund steht dann schon mal ein Schreibtisch, wo auch ein bisschen Unordnung ist. Vielleicht nicht ganz so viel Unordnung wie bei Ihnen und mir auf dem Schreibtisch, aber es ist ein ganz normales Bürosetting auch, ja. Sodass ich mich abgeholt fühle und dass ich sehe, so, ja, das passt in meinen beruflichen Alltag rein. Ne?
Ja, das akzeptiere ich auch leichter dann, wenn ich mich wiederfinde in der Situation.
Und dafür sind natürlich auch diese so Blended Learning Formate, das ist im Endeffekt der Königsstandard des Lernens. Ne? Also Blended im Sinne von eine Kombination von Wissensaneignung, primär über E-Learnings und so weiter und dann aber auch Präsenztrainings, wo man üben kann, ne? Und wo man frei im gesicherten Raum üben kann. So, und da haben sie dann, ich meine, vor Corona haben wir alle nur in Präsenz gelernt. Ja, und dann wurden ein paar Folien aufgelegt für den Wissensteil und danach wurde dann geübt. Dann haben wir Corona gehabt, da waren wir dann alle nur noch im Homeoffice und haben nur noch elektronisch gelernt. Und das hat auch einigermaßen funktioniert, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, üben können Sie dann nicht, wenn Sie so einen Kopfhörer aufhaben, vorm Rechner sitzen mit sich selbst alleine. Da können Sie vielleicht ein paar Aufgaben lösen, so Transferaufgaben, aber wirklich üben ist dann schwierig. Ne? Und heute haben wir die Möglichkeit, dass wir das wirklich richtig gut kombinieren und Blended Learning Lernreisen draus bauen. Und das ist der Königsstandard des Lernens aus meiner Sicht. Und da können Sie dann auch wiederholen und sowas alles, gleiches Verhalten mehrfach trainieren. Ne? Hat das erste Mal nicht geklappt, noch ein zweites Mal machen. Das können Sie auch in der KI heute zum Teil. Ne? Wir haben Agenten, mit denen Sie den Verkaufsprozess trainieren können, ist bei uns im Chatbot mit drin. Mhm. Da können Sie selber auch definieren, wie der Verkaufsprozess aussieht. Was wollen Sie denn verkaufen? Wo sind Sie denn? Wie sieht der Kunde aus? Fragt der Bot dann 3-4 Fragen. Und daraus wird das Setting kreiert und dann geht's los in den Verkaufsprozess. Und das können Sie 2-mal, 3-mal, 5-mal und 70-mal machen, wenn Sie es immer noch nicht kapiert haben. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass Sie da im Endeffekt wiederholen können und das mehrfach auch machen können. Und der eine braucht halt 2-mal, der andere braucht 5-mal, bis er es denn verstanden hat. Ne? Und da ist dann auch Feedback integriert, was ja ganz wichtig ist für den Lernprozess. Ne?
Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Einmal das Feedback und zum anderen aber auch zu akzeptieren, wenn wir das Thema Einwand, Vor- und Einwandbehandlung, ist das ein typisches Thema, was man relativ häufig hat, wenn man dann mit Geschäftsführern spricht, sagt, ja, aber der hat es doch jetzt so oft gehört, der muss es doch irgendwann mal kapiert haben. Das kann doch nicht sein. Der war jetzt schon bei 3 Trainings und hat es immer noch nicht. Was man völlig außen vor lässt, da kommt genau das wieder, was wir vorhin so schön ausgeführt haben ins Spiel, dass man nicht dran denkt, dass jeder eine unterschiedliche Lernform braucht. Und wenn ich ihn 3-mal zur falschen Lernform schicke oder zum falschen Lernformat schicke und ihm nicht den Raum gebe oder nicht das Setting gebe, was die Person braucht, dann bringt mir halt auch 3-mal nichts.
Ja, Und da sind die Menschen halt sehr unterschiedlich. Ne? Ich erinnere mal an den Autisten, der sich eine Telefonbuchseite irgendwie 20 Sekunden anguckt und danach alle Telefonnummern auswendig weiß. Ne? Wer kann denn das schon von sich sagen, dass er das kann? Aber es gibt solche Menschen. Und die
fotografisches Gedächtnis, wie oft ja, hätten wir es gerne. Ne?
Ja. Genau.
Ja, es würde in vielen Punkten helfen. Ne? Was ist denn so aus Ihrer Erfahrung der häufigste Grund, warum der Transfer nach dem Training abbricht?
Sag mal so, ich glaube, dass das Wissen oft nicht richtig vertieft wurde und im Verhalten umgesetzt wurde im Training. Also, dass das Üben zu kurz kommt.
Ja.
Und dafür haben wir so eine Kombination im Endeffekt aus Lernen und Wissen aneignen und trainieren und üben. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, das ist natürlich eine Schwäche von Trainings oft auch. Und da müssen sich die Trainings auch im Endeffekt neu aufstellen. Es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, elektronisches Lernen und physikalisches Lernen zu kombinieren. Und wir wissen, das ist der Königsweg. Das wird allerdings oft noch nicht gemacht, ne, weil es auch schön ist, einfach die Füße am See irgendwie im schönen Hotel am See hochzulegen, ja. und Präsenztrainings zu genießen. Ne? Und da werden, glaube ich, oftmals noch nicht alle Möglichkeiten des Lernens auch ausgeschöpft. Und dann zweiter Grund ist, dass die Learning Journeys für die Menschen nicht personalisiert genug sind. Ne? Sie haben ja im Training absolut. Das Problem, da sitzen 10, 12 Leute und die lernen alle mit der gleichen Geschwindigkeit und die lernen alle die gleichen Inhalte und der eine hat es kapiert, der andere hat es noch nicht kapiert. Und dann muss man sich als Trainer auch entscheiden, gehe ich jetzt mit den langsamsten mit oder gehe ich mit den schnellsten mit? Ne? Welche Geschwindigkeit kann ich im Training gestalten? Und das ist ja ein nicht personalisiertes Lernen im Training. Ne? Und das ist, glaube ich, auch viel. Und dann haben wir natürlich dieses Phänomen ganz stark, dass die Menschen morgens wieder in ihren Alltag, in ihr System zurückkommen und das System hat sich aber nicht verändert. Und das führt dann wirklich dazu, dass ich meine neuen Lerninhalte, die ich gelernt habe, im Endeffekt nicht anwenden kann und nicht weiter üben kann.
Ja, indem man vielleicht auch mal drüber spricht, auch mit dem Vorgesetzten oder auch im Team drüber spricht. Was heißt das für uns konkret jetzt? Also gerade, wir haben das ja häufig, dass aus einem Unternehmen, wir machen ja rein maßgeschneiderte Trainings, also sprich für ein Unternehmen in dem Fall und aus mehreren Standorten beispielsweise die Leute zusammenbringen. Wenn die dann zurückkommen an ihren Standort, dann ist häufig das Thema, da redet im ersten, wenn man es zumindest nicht moderiert, redet erstmal keiner drüber, sondern die kommen zurück und sind dann sich selber überlassen. Und toll wäre es halt an der Stelle, das sagen wir den Geschäftsführern vorher auch immer oder denen, die es mitentscheiden, holt eure Leute nach dem Training rein, fragt sie ganz konkret, was hast du tatsächlich mitgenommen, was hat sich für dich anders angefühlt, wo sagst du vielleicht auch, war noch nicht so ganz einfach für mich, da brauche ich, glaube ich, einfach noch mehr Übung und wo können wir dich zielgerecht unterstützen? Also was wünschst du dir, dass du jetzt ausprobieren kannst oder wo brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Freiraum? Wo würdest du Dinge einfach gerne mal anders machen, auch wenn sie für uns als Organisation ungewohnt sind, damit wir dich unterstützen können? Also auch mal ganz offen drüber zu sprechen und sagen, okay, was nimmst du dir denn ganz konkret vor und was brauchst du dafür?
Ja. Und da kommt halt, da spielt der Vorgesetzte, die Führungskraft eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, ne, hatten wir schon drüber gesprochen. Aber da gibt's natürlich auch andere Formate, ne, so Lerngruppen nach dem Training, ne, die sich dann irgendwie in regelmäßigen Abstand treffen und sagen, hey, was hast du ausprobiert, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert, wie hast du denn das gemacht, ne? Wie ist denn dein Vorgesetzter auch auf dich zugekommen, um dich dabei zu unterstützen, die Inhalte jetzt in die Praxis zu transferieren? Also das ist ein ganz wichtiges Format. Ich glaube, so eine Blended Learning Reise besteht ja nicht nur aus E-Learnings und Präsenztrainings, sondern da kann man ja ganz unterschiedliche Module und Formate schaffen. Ne? Wir haben unsere Micros zum Auffrischen, ne? Wenn man nochmal kurz was nachgucken will, dann sind das 2-3-Minuten-Einheiten, die nochmal ganz kurz was auf den Punkt bringen. So im Sinne von, ich habe gleich eine Präsentation in Englisch vor 200 Leuten und mein Puls ist jetzt schon auf 200. Wie gehe ich mit der Situation um? Hilf mir schnell. Dann haben wir irgendwie soziale und Gruppenformate, wo man sich austauschen kann, Erfahrungsaustausch regelmäßig. Und das sind alles Sachen, die man halt in so eine Lernreise mit integrieren kann als Bausteine und die dann dazu führen, dass es Stück für Stück vertieft wird und das Wissen auch in der Praxis im Handeln landet.
Total. Kehren wir nochmal zurück zu den 20-Minuten-Situationen, die wir vorhin hatten. Welche drei Dinge sollte KI denn liefern, damit Führung besser wird und nicht nur schneller?
Ja, also das erste sind die richtigen Inhalte. Mhm. Wie gesagt, wir legen da extrem viel Wert drauf auf kuratierte, von Menschen kuratierte Inhalte. Und da hilft sich ja auch bei uns ChatGPT mal was zu schreiben, so ein Drehbuch zu schreiben und so. Aber die Inhalte müssen wir kennen die Halluzinationen von ChatGPT. Mhm. Jeder hat sie schon mal erlebt und die Inhalte müssen stimmen. So, und dazu auch der Medienmix. Man muss wissen, wann man was verwendet in so einem elektronischen Format, ne? Also didaktisch, ja, einfach, um Menschen zu führen, durch ein Thema durchzuführen. So, das zweite würde ich sagen, ist die Personalisierung der ganzen Lernreise, ne? Das ist ja bei uns mit dem Assess, wo ich dann den Menschen verstehe, wo ich seine eigene Psychologie verstehe, seine Persönlichkeit verstehe, wie verarbeitet der vor mir sitzt, Informationen im Gegensatz zu jemand anderem. Mhm. Der eine ist im Überblick, der andere ist in der Detailanalyse, der dritte legt sofort, der hat eine Idee und legt los. Auch oft problematisch. Ne? Und da unterscheiden sich die Menschen halt sehr stark. Und das muss personalisiert sein. Wie funktioniere ich? Was sind meine Motive? Wie verarbeite ich Informationen? Ne? Mhm. So, und das dritte würde ich sagen, naja, beim Dranbleiben helfen. Ne? Da können KIs heute helfen. Das ist kein Nudging. Also Nudging ist ja dieses, wenn die KI versucht, mich immer wieder in so einen Kreislauf reinzuziehen. Ne?
Naja,
da muss man sehr vorsichtig sein mit so einer KI, ne? Weil sowas lässt sich leicht machen. Irgendwie, hey, mach doch noch ein Training.
Ne? Kriegst du Rewards.
Genau, kriegst du Punkte. So, und da sind wir sehr, sehr sensibel, dass wir das nicht machen. Das ist auch kein, diese typischen Social Media Phänomene, dass die nicht auftauchen. Trotzdem, den Menschen beim Dranbleiben zu helfen, ne, wenn die KI weiß, ich habe dir das letzte Mal zwei Tipps gegeben, hast du das umsetzen können? Ne? Solche Sachen helfen den Menschen dran zu bleiben und zu üben auch. Ne? Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die sich mit KI-Unterstützung heute sehr gut machen lassen.
Woran erkennen Sie denn in der Praxis, dass die KI tatsächlich entlastet und nicht neue Abhängigkeiten schafft?
Super spannende Frage. Wir haben, wir machen natürlich viel so Lernforschung auch und haben unser Institut für gegründet. Und wir haben gerade in einer Studie festgestellt, dass 42% der Befragten angeben, dass sie mit KI mehr Arbeit schaffen. 48% sehen bessere Ergebnisse und 46% haben gesagt, dass sie im Alltag, dass sie den Alltag mit KI-Chatbots als weniger anstrengend erleben.
Ne? Ja.
So, das ist dann schon mal ein Stück Entlastung auch. Ne? Aber ein Drittel der Befragten hat auch angegeben, dass sie Angst haben, dass KI wesentliche Teile ihrer Arbeit übernimmt. So, und das schafft natürlich wieder wahnsinnig Druck auch. Ne? Wir leben ja, Sie sprachen am Anfang ja von der VUCA-Welt, die volatil ist und sich ständig auch verändert. Und wenn ich da mit einer permanenten Angst im Genick arbeite, dass KI meine Arbeit irgendwann bald übernehmen wird, das ist ja bedrohlich für die Menschen. Ne? Wir haben gemessen, 28% befürchten sogar in den nächsten 3 Jahren überflüssig zu werden. So, und in diesem Mix wird KI natürlich auch zur Belastung. Ne? Und da muss man ganz vorsichtig mit umgehen und das Abhängigkeitspotenzial ist riesig. Ne, wir haben eine Frage gestellt, das ist interessant. Knapp 30% der Befragten fühlen sich von Chatbots besser verstanden als von Menschen. So, und das sind so erste Anzeichen, dass sich da auch in sozialen Austauschformaten, also in Präsenz meine ich, ne, dass sich da etwas tut und ich, wenn ich meine Themen, meine Probleme lieber mit Chatbots bespreche als mit Menschen und dann entstehen neue Abhängigkeiten von diesen Chatbots auch. Ne? Und da muss man im Endeffekt vorsichtig vorgehen. Die Entlastung entsteht, wenn KI zwar zu unterstützen, wenn ich das zur Unterstützung nutzen kann, aber wenn wir die gewonnenen Ressourcen irgendwo sinnvoll investieren können und nicht einfach nur in höher, schneller, weiter investieren. Wenn wir sie zum Beispiel in Gemeinschaft investieren und Gemeinschaftlichkeit oder soziale Formate auch, ne? Wenn Menschen, früher haben ja Menschen miteinander gesprochen auch, ne? Das kann man ja wieder beleben in sozialen Formaten, auch in so Blended Learning Journeys, ne? Wo wir nicht nur über digitale Formate in Erfahrungsaustausch gehen, sondern in Präsenz vielleicht auch. Ne? Und da müssen wir, finde ich, sehr sensibel sein, in Trainings, aber auch als Gesellschaft.
Eine andere spannende Frage ist ja auch noch, wo sagen Sie denn ganz klar auch, hier darf die KI coachen und hier nicht? Also wo braucht es denn die menschliche Begleitung beispielsweise?
Naja, sagen wir so, bei allen Identitäts- und Rollenfragen, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ne? Wenn es um Selbstbild geht, wenn es um Macht geht, wenn es um Verantwortung, persönliche Werte geht, ne? da kann KI widerspricht ja nicht. Und das sind Themen, wo man Widerspruch braucht. Ne? Wir haben ja diese Echo, von KI werden ja sehr oft Echo-Blasen auch gestaltet, dass ich immer wieder bestätigt werde, du bist toll, du machst das richtig und so weiter. Und das ist, glaube ich, bei diesen Fragen, da brauchen wir Menschen.
So. Ja.
Und dann natürlich bei allen akuten Konflikten und emotionalen Eskalationen, ne? KI kann gut Gedanken und Vorgehensweisen strukturieren, aber KI kann nicht selber machen und KI kann nicht einen Streit schlichten zwischen zwei Personen. Das müssen die Menschen schon selber tun. Und da kann man das so ein bisschen als Vorbereitung nutzen, um sich zu strukturieren, aber mehr dann auch nicht, ne? So, und bei allen moralischen Dilemmata und Grenzfragen, ne, wo es keine richtige Antwort gibt, sondern wo Verantwortung getragen werden muss. Ne? Menschen müssen sehen, dass sie selber entscheiden und dafür auch immer verantwortlich sind. Und KI darf aus meiner Sicht nie zu einer Ausrede werden. Ne? Die KI hat mir das so gesagt und deswegen machen wir das jetzt so.
Genau.
Und das ist richtig deswegen, weil es die KI ja schon, die hat es ja so gesagt. Ne? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Dafür sind KIs nicht geeignet. Ne?
So, ja.
Ich glaube auch. Ja?
Nee, absolut.
Also wenn dann noch so ein Thema, so wenn Beziehung irgendwo der Hebel ist, ne, wenn es um Vertrauen, Loyalität und Kränkung und Autorität geht, denn Beziehung entsteht zwischen Menschen und hoffentlich nicht zwischen Mensch und KI. Ne, das entsteht ja auch eine Art von Beziehung.
Ja.
Aber das ist eine mathematische Beziehung. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine rein stochastische Modelle, die dem zugrunde liegen, wie die KI mit mir umgeht. So, und ich glaube auch bei so Überforderungsthemen, so persönliche Überforderung, Stress, Angst, da helfen Menschen besser, ne? Weil gerade bei Scheitern braucht man Resonanz und nicht nur Reflexion. KI ist ja gut für die Reflexion, aber sie gibt mir auch keine, sie macht mir keine klaren Ansagen, ne? Und ist absolut. Halt nicht kritisch. So, und dann zum Schluss natürlich bei allen pathologischen Themen, ne, klinische Themen, Selbstgefährdung und Fremdgefährdung, da sind KIs nicht für geeignet, auch wenn die Coaches inzwischen viel können, aber auch in diesen Formaten brauchen die Menschen. Ne? Also KI eignet sich für Reflexion und Vorbereitung, aber Verantwortung, Beziehung und emotionale Regulation, die gehören aus meiner Sicht ganz klar in menschliche Hände und in menschliche Begleitung.
Was würden Sie denn sagen, welche Governance-Regeln Sie empfehlen, gerade unseren Zuhörern, damit Vertrauen entsteht und kein Wildwuchs?
Also, sagen wir so, wir selber haben für diese Governance-Regeln beim Bau unserer KI, wir haben einen Ethikbeirat, der uns quasi ganz klar sagt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ich hatte vorhin dieses Nudging angesprochen. Das wollen wir nicht. Ne? Das Thema Transparenz ist uns extrem wichtig und ethische Gestaltungsregeln sind uns wichtig und deswegen haben wir da einen Ethikbeirat. Das sind 5 Personen, da ist ein Praktiker dabei, 4 Professoren und mit denen beraten wir regelmäßig über Sachen, die wir verändern in unseren Master-Prompts und in unserem KI, die wir bauen. Ne?
Ja.
So, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig aus meiner Sicht. Und da dran hängt dann natürlich so DSGVO-Konformität auch. Das heißt, meine Daten sind meine Daten. Was darf der Vorgesetzte sehen? Ne?
Ja,
da muss man klare Grenzen. Das muss man auch transparent handhaben für die Menschen, damit sie ihrem Coach vertrauen. Ne, das ist ja in einer realen Menschenbeziehung mit einem Coach genauso. Da müssen Sie sich auch überlegen, wenn mein Vorgesetzter den Coach bezahlt, welche Informationen gibt mein Coach anschließend meinem Vorgesetzten?
Ne? Auch da braucht es ja Spielregeln.
Und da, genau da braucht es auch Spielregeln und da machen sie sich auch sehr viele Gedanken, wenn sie in einem Coaching-Prozess sind, als Coachee, machen sich da sehr viele Gedanken drüber und auch der Coach klärt das ja in der Regel mit dem Vorgesetzten ab, worüber sie sprechen und worüber. Und da muss Transparenz drüber bestehen für alle drei Seiten. So, und dann haben wir ja den EU-AI-Act, der jetzt so Stück für Stück umgesetzt wird, aber der ist aus meiner Sicht extrem wichtig bei so einem Thema. Da gibt es verschiedene Risikoklassen. Die werden noch nicht auditiert, aber die werden irgendwann auditiert. Und wenn Sie einen Coach bauen, einen KI-Coach bauen, der Menschen verändert, dann sind Sie da auch relativ schnell in der Risikoklasse 3. Risikoklasse 4 ist verboten. Ne, das ist dann schon die Stufe, die verboten ist. Wo, da geht es dann irgendwie um Menschen bauen und verändern und sowas alles. Ja. Aber Menschen beeinflussen, und davon reden wir bei einem Lernprozess auch, ja, da beeinflussen wir, so, da sind sie relativ schnell in der Risikoklasse 3 und da gehen wir davon aus, dass wir da landen, wenn das dann mal auditiert wird. Und darauf bereiten wir uns vor, dass wir da im Endeffekt unsere Funktionslogik darauf anpassen und auch die Transparenz, die dafür erforderlich ist, schaffen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass Sie auch eine Zweckbindung festschreiben, so als im Rahmen der Governance. Ne? Was kann der und was kann der nicht? Wo sind die Grenzen? Ne?
Absolut. So.
Und dann ist es, glaube ich, für Unternehmen auch ganz wichtig. Also das ist jetzt so ein bisschen auf unserer Seite gewesen. Was würde ich erwarten von einem Anbieter? Aber auch bei einem Unternehmen, das im Endeffekt sowas, die brauchen auch eine Governance-Regel. Ne? Die müssen auch den Zweck definieren. Wie gehen wir damit um mit KI im Coaching-Prozess und mit Lernen und so weiter. Das ist gut, das mal aufzuschreiben und den Mitarbeitern auch transparent zu kommunizieren, damit so ein verbindlicher Schutzraum fürs Lernen entsteht, ne, mit einer expliziten Zusage. So, dazu gehört auch, Lernen bleibt bei uns, wird nicht sanktioniert und sowas alles. Ne? Das sind, glaube ich, so ein bisschen Sachen, die man bei, wenn man so an Governance-Regeln denkt, die man im Kopf behalten muss.
Wenn wir jetzt mal an die Umsetzung denken, wie sieht denn, wenn Sie mit dem Unternehmen sprechen, so ein sinnvoller 30-Tage-Einstieg aus, wenn man den Schritt für Schritt einfach mal durchgeht? Wie fängt man denn an?
Also sagen wir so, E-Learnings und unseren Pink Pro als Coach zu implementieren, das haben wir bei Ihnen in 24 Stunden am Laufen, ne? Rein technisch. Aber das ist natürlich auch erst der Anfang. Ne? Dann geht es um das Thema, das haben Sie vorhin angesprochen, Lernkultur, eine Lernkultur aufzubauen. Ne? Und dafür haben wir so Onboarding-Prozesse, also wirklich eine Hilfe bei der Einführung von E-Learnings mit Workshop-Konzept und so weiter, wo wir dann auch Kataloge mit vielen kleinen Praxistipps, was kann man alles rundherum machen, weil einfach nur den Mitarbeitern den Zugang geben, damit ist es ja noch lange nicht getan. Ne? Sie wollen im Endeffekt eine Lernstrategie für ein Unternehmen schaffen und eine Lernkultur aufbauen. Ne? Da muss dann auch geregelt sein, ist Lernen Teil der Arbeitszeit? Ja. Sie brauchen einen konkreten Rollout-Plan, Sie brauchen, müssen sich mit den ganzen Stakeholdern, die in dem Prozess beteiligt sind, kommunizieren. Ne? Das heißt, was sehr hilfreich ist, ist in der Kommunikation ein klares Commitment des CEO. Warum ist Lernen für uns eigentlich so wichtig? Ne? Zukunftskompetenzen aufbauen und klar, wir können Menschen mit Kompetenzen entweder für teures Geld mit einem Headhunter neu reinholen ins Unternehmen oder wir können die Kompetenzen selber aufbauen. Und wir haben uns für Zweiteres entschieden, weil wir überzeugt sind, dass wir damit einen Beitrag für den Unternehmenserfolg leisten und auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ne? Sowas vom CEO ist natürlich ein starkes Statement. So, und dann eine Rollenverteilung findet am Anfang statt. Was ist die Rolle von HR? Lernbegleiter zum Beispiel können Sie einbauen, um so eine Lernkultur aufzubauen. Aber auch den Betriebsrat dürfen Sie nicht vergessen. Der ist natürlich auch ein ganz wichtiger Hebel, wenn es um das Thema Entwicklung von Mitarbeitenden geht. Ne? So, und dann haben Sie das große Paket Führungsarbeit. Ne? Da geht es viel um die Rolle der Führungskraft als oberster Personalentwickler. Der oberste Personalentwickler ist nicht die HR-Abteilung. Das ist der direkte Vorgesetzte. Ne? Der ist Lernvorbild, Lerngestalter, Lernunterstützer. Und diese Rolle, die muss man mit den Führungskräften diskutieren.
Ne? Unbedingt. Und auch moderieren, ne, an der Stelle.
Ja, und das sind halt so, das macht die ersten 4 Wochen aus, nachdem sie das System am Laufen haben und technisch alles umgesetzt ist.
Was wären denn so die ersten zwei Entscheidungen, die die Geschäftsführung treffen muss, damit es sauber aufgesetzt wird? Was sind so die ersten zwei, wo Sie sagen, das sollte als allererstes gemacht werden?
Klärung der Richtung, Klärung des Zwecks, ganz klar. Ne? Es geht um Kompetenzentwicklung als Teil der Geschäftsstrategie. Das ist auch kein Ringelpiez mit Anfassen oder sowas und das ist kein Beauty, das ist nicht die Obstschale oder sowas, sondern wirklich, wie weit ist das Teil der Geschäftsstrategie? Aufbau von Zukunftskompetenzen für die strategische Entwicklung des Unternehmens. Und das ist auch eine Riesenchance, muss man sagen, für HR, ne, die damit eine extrem strategische Funktion bekommen. Wenn wir bald nicht mehr die Kompetenzen an Bord haben, die wir brauchen, um unsere Ergebnisse abzuliefern, dann wird es dieses Unternehmen irgendwann nicht mehr geben. Ne, das ist kein Lernen ist nicht Brot und Spiele für alle irgendwie zum Amüsement oder sowas, ne, sondern das hat eine ganz konkrete Richtung. Und dafür brauchen sie ein strategisches Kompetenzmanagement und das muss in der Regel aus HR getrieben werden. Und das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit für die HRler auch an den Tisch zu kommen und bei strategischen Fragen mitzusprechen. Ne? So, und dann muss, glaube ich, geklärt werden, der Verantwortung für den Transfer. Ne? Das muss ganz klar gemacht werden. Wer im Alltag sicherstellt, dass Lernen angewendet wird, das sind die Führungskräfte. Und das ist eine der wichtigsten Entscheidungen aus meiner Sicht. Ne? Ohne diese Entscheidung bleibt E-Learning im Endeffekt Content und Lernen bleibt Wissen, aber kein Entwicklungsinstrument, das den Menschen und danach dann auch das Unternehmen entwickelt.
Wenn Sie unseren Zuhörern nur einen Satz mitgeben dürften, was ist die wichtigste Regel für wirksame Kompetenzentwicklung im Mittelstand?
Ja, wenn wir Menschen uns nicht weiterentwickeln, bin ich sicher, dass KI das Steuer übernehmen wird und uns aus der Hand nehmen wird. Und da hat jeder Unternehmer daran mitzuarbeiten, dass diese Transformation gelingt.
Spannender Impuls auf jeden Fall. Definitiv. Und damit das gelingt, wer Interesse hat, der darf sich natürlich auch mit uns und auch gerade mit Ihnen in Verbindung setzen, um noch mehr zu erfahren. Wir werden auch logischerweise einiges an Unterlagen verlinken, die Webseite verlinken. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende der Folge. Wenn Sie heute nur eine Sache mitnehmen, dann diese. Kompetenzentwicklung ist nur dann Ihr Geld wert, wenn sie im Alltag abrufbar ist. Nicht irgendwann, sondern genau dann, wenn Führung entscheiden muss. Und genau dafür steht eben auch die Lernreise vom Pignum Institute in Verbindung. Lernen, Transfer und Anwendung so, dass Wirkung nicht im Seminarraum endet, sondern im Alltag entsteht. Und das Entscheidende, Sie müssen dafür nicht erst ein Großprojekt starten. Sie können morgen beginnen, nicht in Monaten, morgen. Oh. Wenn Sie prüfen möchten, wie das in Ihrem Unternehmen pragmatisch aufsetzbar ist, dann sprechen Sie uns einfach an. Die Kontaktdaten, die setzen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie klar in der Sache menschlich im Umgang und neugierig im Denken. Denn Lernen ist kein Event, Lernen ist eine Reise. Und an dieser Stelle natürlich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr von Bismarck, für den starken Austausch heute.
Sehr gerne, Herr Bobka, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch was viel mitnehmen konnten.
Dafür bin ich überzeugt und ich freue mich vor allen Dingen auf die Fragen, die jetzt hoffentlich eingehen werden. In dem Sinne, Ihnen noch eine gute Woche und unseren Zuhörern ebenso.
Danke, tschüss.